Ja, die Frage ist ja, wer kennt nicht das Vaterunser? Ich denke, das Gebet hat man viel in den Gottesdiensten oder man könnte sagen, das Gebet hat es hier überall in unsere Gemeinden, in die Gottesdienste geschafft. Und es gibt natürlich immer wieder Kritiker, die sagen natürlich, und vielleicht manchmal haben sie auch nicht so Unrecht, dass das eher dann so halt dahergesagt wird und dass die Leute gar nicht mehr so richtig sie verinnerlichen, was das bedeutet, das Vater unser. Hauptsache, es wird quasi schnell gesprochen. Aber für andere ist das Vater unser auch wieder ein gern gesprochenes Gebet, weil es Jesus ja uns immerhin ganz persönlich gegeben hat. Und wenn wir in den Gesamtabschnitt des Bibeltextes schauen, merken wir erstmal, wie viel eigentlich dazu gehört zu diesem Vater unser. Jesus hat es in einer Situation gelehrt, als Gebete oft eher öffentlich gesprochen wurden. Und zwar eher leider, um Anerkennung zu bekommen. Also Israel zum Beispiel hatte ein reiches Gebetsleben. Und die Psalmen, wissen wir, sind voller Gebete und Lieder an den Herrn. Und auch in den Synagogen spielt das Gebet eine ganz wichtige Rolle oder hat es vor allem auch damals gespielt. Ich war damals mit meiner Frau im Gebetshaus in Jerusalem. Aha. Und das ist eine Möglichkeit, da kann man also hinfahren. Dann waren wir eine Woche dort und haben dann morgens und abends für Israel, für das Volk dort, aber auch für die anderen Völker, die dort sind, gebetet. Und dann waren wir auch an der Westmauer. Das heißt, das Gebetshaus ist eben auf dem Ölberg. Vielleicht kennt es ja auch einige. Man sieht auch dieses schöne Panorama von Jerusalem. Und natürlich ist man dann durch das Kidrontal gegangen und ist dann an die Westmauer gekommen. Das ist ja noch ein Überbleibsel vom damaligen jüdischen Tempel. Und es war schon interessant zu sehen, wie die Leute da standen. Die einen hatten Notenständer mit der großen Bibel oder einer Schriftrolle drauf. Die anderen hatten dann so einen Gebetsschal über den Kopf. Also man hat gemerkt, das ist also ein ganz besonderer Bestandteil hier auch noch heute im jüdischen Umfeld. Das Problem damals in der Situation, als Jesus hier auftrat und lebte, war, dass man eigentlich im öffentlichen Straßenraum gebetet hat mit ausgestreckten Armen, was ja eigentlich nicht schlecht ist. Aber das Problem war eher, dass gerade die Schriftgelehrten, die Pharisäer, das nahmen, um Anerkennung zu bekommen. Und ich denke, ihr könnt euch bestimmt denken, dass Jesus dieser Einstellung auch ein Dorn im Auge war. Und so lehrte er dann das Vaterunser, das also ein zentrales Gebet, mit einem ganz interessanten Vorschlag. Das Gebet sollte quasi in ein Kämmerlein verlegt werden, wo ich ganz allein mit Gott, dem Vater, bin und nicht abgelenkt werde. Und ich lese jetzt den Predigttext aus Matthäus Evangelium. Ich fange zwei Verse vorher an und werde zwei Verse danach dann enden. Gehen wir mal hier rauf. Genau, das ist Kapitel 6, die Verse 5 bis 15. Und wenn ihr betet, so sollt ihr nicht beten wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich von den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon dahin oder schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird's dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr bittet. Darum sollt ihr so beten: Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch nicht vergeben. Das Gebet bezeichne ich mal so als intensives Gespräch mit Gott. Denn wir haben einen Gott, der antwortet. Das heißt, es ist keine Einbahnstraße, sondern ein richtiges Gespräch mit einem lebendigen Gott. Ich möchte so drei Aspekte heute mit euch ein Stück weit anschauen. Das erste ist: Mit welcher Motivation gehe ich in dieses intensive Gespräch mit Gott? Mit Gott, dem Vater. Das zweite ist, ich gehe mit viel Vertrauen in dieses Gespräch mit Gott, meinem Vater. Ich erkenne seine Kraft und Stärke, aber auch seine Fürsorge an. Gott will mich führen, denn er kennt mein Ziel und meine Zukunft in seiner Gemeinschaft. Und das Dritte ist, das intensive Gespräch mit meinem Vater hat jetzt auch tatsächlich praktische Auswirkungen. Er bleibt nicht im Allgemeinen stecken, sondern wird konkret. Also es geht nicht darum, wie mich mein Mitmensch sieht, sondern wie Gott, wie er mich sieht. Kommen wir zu Punkt 1. Mit welcher Motivation gehe ich in dieses intensive Gespräch mit Gott? Die Grundlage ist: Wen habe ich im Gespräch vor Augen? Auf wen tue ich mich ausrichten? Mein Mitchristen, mein Mitmenschen oder tue ich mich wirklich auf Gott ausrichten? Und auf den lebendigen Herrn konzentrieren. Es gibt ja immer wieder so einige Missstände. Zum Beispiel meine Schwester oder mein Bruder, das zum Beispiel dann extra lang oder ausführlich in einer kirchlichen Veranstaltung gebetet wird, damit andere meine Hingabe und meine Wortwahl davon imponiert sind. Oder wenn der andere Beter eine Botschaft an seinen lieben Bruder oder Schwester hat, so nach dem Motto: Herr, du weißt, was am besten für die oder die Person hier im Saal ist. Ich will sie nicht beim Namen nennen, aber sie wird es ja schon merken, da sie hier im Raum sitzt. Ich denke, dass Jesus in diesen Fällen überhaupt gar nicht unbedingt so begeistert ist. Also wir sollen nicht, wenn jemand intensiv betet, sondern wenn das ehrlich ist, denke ich, ist es richtig. Aber wie gesagt, die Frage ist halt meine Einstellung. Die Schriftgelehrten nennt er hier sogar Heuchler. Das ist ein Mensch quasi, der mehr Schein als Sein ist. Also wo das Gebet mehr Schein ist, als dass ihm das wirklich ein Anliegen ist, mit dem lebendigen Gott zu reden. Vers 5 sagt Jesus sogar, dass sie ihren Lohn schon erhalten haben. Es ist quasi eine menschliche Anerkennung, die vielleicht einen natürlich freut. Aber das Problem ist, das Menschliche vergeht und es zeitlich begrenzt werden, wie gesagt, der Lohn bei Gott für immer da sein wird. Und das ist seine Begleitung. Ich bin immer mit ihm verbunden. Das abschreckende Beispiel für ein sinnloses Gespräch mit einem Gott nennt Jesus hier die Heiden. Also das waren die damaligen nicht-jüdischen Völker. Bei ihnen gab es ja viele Götter oder man sagt auch Götzen, wenn es tote Götter sind, die in Statuen, die als Statuen oder Figuren in irgendwelchen Tempeln oder auf Altären standen. Sie wurden von diesen nicht-jüdischen Göttern angebetet, aber zum Teil standen sie, das wissen wir auch, beim Volk Israel. Ne? Oft gab es geistliche Verantwortliche, sogar hauptamtliche Verantwortliche, die diesen toten Göttern oder Götzen dann gedient haben. Als Beispiel ist die Geschichte mit den Baalspriestern hier eindrücklich. Es gab keinen Regen in Israel und der Prophet Elia sagt dann dem König Ahab, dass es daran liegt, weil ihr Götzen oder den Götzen Baal anbetet. Man muss wissen, dem wurden sogar Kinder dargebracht, ja, also auf dem Opferaltar. Und dann gibt es so eine Art Wettbewerb. Das heißt, Elia und die 450 Baalspriester, die hier anwesend waren, bereiten ein Opfer vor. Und dann ist die Frage, wer holt sich das Opfer? Und während, wie gesagt, der lebendige Gott sich das Opfer mit Feuer holt, bleibt das Opfer der 450 Baalspriester liegen. Und die schrien lauter und lauter, aber wie gesagt, Baal, es war ein toter Gott, wie sollte er antworten? Und Elia verspottet sogar dann noch diese Baalspriester, ne? Also Elia war schon jemand. Ruft so laut ihr könnt, vielleicht schläft er und muss erst geweckt werden. Manchmal würde ich sowas gerne auch bei uns in der gewissen gesellschaftlichen Dingen auch machen. Baal konnte nun mal nicht antworten. Er war ein toter Gott oder ein toter Gott bezeichnen wir ja auch als Götzen. Ich denke, wir dürfen mit aufrichtiger Motivation und dem Blick auf den Herrn in das Gespräch mit dem Blick auf diesen lebendigen Gott gehen. Von ihm, aber nur von ihm, erwarte ich Kraft und Macht und Begleitung. Jesus gibt uns dazu die Vorlage, das Vater unser. Und damit sind wir jetzt bei Punkt 2. Ich gehe jetzt bin so weit, dass ich mit Vertrauen in dieses intensive Gespräch mit meinem Vater gehe. Ich erkenne seine Führung und seine Begleitung an Gott. Kennt mein Lebensziel. Ist das nicht klasse? Und hier beginnt nun das bekannte Vater unser. Vater unser im Himmel. Und schon der Anfang zeigt diese innige Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, meinem Vater. Und zu diesem innigen Verhältnis gehört dann auch das intensive Gespräch und ich habe ein vertrautes Gegenüber, mir gegenüber, den Vater im Himmel. Ist das nicht toll? Ich tue quasi mit einem mir bekannten Vater reden. Und ich kann euch sagen, es gibt viele, die hatten einen Vater, der nicht leiblichen Vater, für die es sehr gut war, dass sie jetzt einen geistlichen Vater haben und wissen erstmal, was es bedeutet, so einen Vater zu haben. Und die Väter sind, kann ich nur ermutigen, tut dem nachfolgen oder tut das als Modell nehmen. Bei diesem Vater gibt es hier keine versteckten Fallen, sondern sie gehen ehrlich mit mir um. Die Vaterschaft kommt ja von dem Schöpfergott. Wir dürfen Kinder Gottes sein. So heißt es hier im Psalm 2, Vers 7. Oder auch Kinder sind eine Gabe, Psalm 127, Vers 2. Das heißt, ich gebe dem Schöpfer, meinem Schöpfer, alle Ehre und stelle ihn an Platz 1. Daher das Bekenntnis, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Als Schöpfer und Herr hat Gott einen Plan für mein Leben. Ich weiß, er als Vater will nur das Beste für mich. Daher verlasse ich mich ganz mit vollem Vertrauen auf sein Handeln. Gott hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich möchte vielleicht mal was mit hineinnehmen. Wir haben bei uns die Rheinzeitung, die lese ich immer. Und dann gibt es eine Seite, da gibt es oben einen Bibelspruch. Das finde ich schon mal toll. Und unten steht das Horoskop. Und das Problem, was ich sehe, ist, das Horoskop tut sich nach Sternen ausrichten. Ist das nicht eine Unverschämtheit? Gott, der Herr, hat diese Sterne geschaffen. Und dann werden die Sterne gefragt, wie mein Leben zu gestalten ist, obwohl ich zu dem Herrn gehen kann. Habt ihr schon mal einen Topf gemacht? Und ihr geht dann nicht zum Töpfer und sagt, was war deine Idee, sondern sagt zum Topf, zu der Schüssel, na, was war denn die Idee? Und das ist es, zum Vater, zum Schöpfer zu gehen. Ist mir gerade so mit hineingekommen. Das heißt, zum einen ist er, wie gesagt, in seinem Bereich im Himmel, da wo er wohnt, wo er mit seinen Engeln ist. Aber er ist auch hier, also er ist überall, ist er, können wir hier zu ihm kommen. Und in diesem Gebet darf ich dann auch diese Bitte formulieren. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist natürlich einmal das natürliche Brot, also Gott sorgt auch für das natürliche Brot, das wir jeden Tag auch zum Essen brauchen. Deswegen natürlich auch Christen überall einsetzen, dass auch andere, die nicht so viel haben, von diesem etwas mitbekommen. Aber es geht auch hier um das geistliche Brot. Jesus sagt im Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Hebräerbrief 5, Vers 14 heißt es auch, feste Speise ist für die Verkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. Beim Vater unser lege ich mein Leben komplett in Gottes Hand. Ich vertraue auf sein Handeln, weil ich weiß, ich als Mensch mit meiner Kraft komme oft nicht weiter. Und da ist es gut, dass ich einen Vater habe, der mir hilft. Und das Vaterunser zeigt uns dann auch einen ganz konkreten Fall. Punkt 3. Das intensive Gespräch mit meinem Gott, meinem Vater, hat quasi praktische Auswirkungen. Es bleibt nicht im Allgemeinen stecken, sondern es wird jetzt auf einmal ganz konkret. Es geht nicht darum, wie mich mein Mitmensch sieht, sondern wie Gott mich sieht. Bei dem konkreten Fall geht es hier jetzt um die Schuld des Menschen. Und ihr kennt es bestimmt selber. Wie oft verrennen wir uns immer wieder in Situationen, die uns nachher leid tun? Man könnte ja mal abfragen, wem geht es so? Ich glaube, das wird vielen so gehen. Ein falsches Wort, eine falsche Anschuldigung oder das Weitertragen von negativen Nachrichten. Solche schlechten Dinge kann man dann oft mehr nicht mehr zurückrufen. Und im Vaterunser zeigt uns Jesus nun einen ganz praktischen Weg auf. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie das aussieht, zeigt Jesus dann später im Matthäusevangelium. Im Kapitel 18 mit Petrus tritt Petrus vor Jesus und fragt ihn, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Und Jesus antwortet dann 7 mal 70 Mal. Und das sind immerhin 490 Mal. Und wenn ich dann diese Zahl sehe, weiß ich, ich werde es auf jeden Fall nicht schaffen. Und daher erzählt Jesus dann das Gleichnis von dem König, der seinem Knecht die Schuld erlassen hat. Der Knecht hatte aufgrund seiner hohen Schulden, hätte seine Frau, seine Kinder und seinen Besitz quasi abgeben müssen an den König. Und in früheren Zeiten war es halt ganz normal, dass die Familie als Pfand dann seine Freiheit verlor und so lang für den, der die Kredit gegeben hat, gearbeitet haben und das Geld gegeben hat, bis er quasi die Schulden getilgt hatte. Der Knecht erkennt natürlich diese Situation und er bettelt dann, dass der König ihn verschont. Das Problem ist allerdings, der gleiche Knecht, der einem anderen etwas schuldet, nicht vergibt, sondern also quasi dem anderen, der ihm was schuldet, nicht vergibt, sondern ihn dann ins Gefängnis wirft. Und das kommt dem König dann zu Ohren, dass quasi demjenigen, dem er gerade vergeben hat, dass genau der einen anderen, der ihm dort schuldet, dann ins Gefängnis geschmissen hat. Und was macht er? Er zieht sein Gnadengeschenk nun zurück. Ich finde es genial, dass Gott der Vater so konkret wird. Bei einem evangelistischen Einsatz, ich habe vorhin schon ein Bild gehabt, im Cottbus ist mir nämlich etwas Ähnliches passiert. Und deswegen denke ich immer, aha, das ist ja Evangelist oder Pastor, dem passiert das nie. Nein, ganz im Gegenteil. Es gab eine falsche Anschuldigung von mir und ich musste einsehen, dass ich falsch lag. Wir waren unterwegs, wie gesagt, mit Mitarbeitern und bei der einen Mitarbeiterin, da hatte ich was Falsches angenommen. Und das brachte dann natürlich auch dicke Luft ins Team. Und meist versucht man ja, das dann gerne nicht zuzugeben, weil unser Stolz oder Ehre könnte ja dann hier verletzt werden oder es würde an der Ehre kratzen. Kennt ihr vielleicht auch, ne? Das wäre dann schon ganz schön peinlich. Aber ich habe dann gemerkt, wie Gott mir aufzeigte, setz dich zu dieser Person und bitte sie um Vergebung. Und das habe ich dann getan und danach hatten wir ein sehr gutes und erlösendes Gespräch. Und ich denke, es ist ein fantastischer Weg, den Gott der Vater uns hier aufzeigt. Nach dem Vaterunser-Gebet wird diese Vergebung nochmal in den folgenden zwei Versen hier bekräftigt. Und bei der Betrachtung des Gesamttextes und des Vaterunsers habe ich mir erstmal erlebt, welche Tiefe und welche Kraft dieses Vaterunser, dieses Gebet mir oder uns gegeben hat oder uns gibt und was da drin steckt. Er begleitet uns in dem intensiven Gespräch mit meinem Schöpfer, Vater und Gott. Das heißt, ich habe Gott an meiner Seite. Die Frage ist natürlich, was nehme ich es mit? Was nehme ich mit in die Woche? Und daher habe ich so drei Punkte, die mir hier wichtig geworden sind oder die uns wichtig werden dürfen. Das eine ist, unsere Motivation darf immer wieder neu sein. Ich stelle Gott an die erste Stelle. Allein von ihm erwarte ich ein intensives Gespräch und eine intensive Begleitung. Von anderen Menschen will ich mich dabei nicht ablenken lassen. Das Zweite ist, ich vertraue auf seine Kraft und auf seine Macht. Er sorgt für mich und er kennt meinen Weg, den er mit mir ja geplant hat. Ich habe ein lebendiges Gegenüber in diesem lebendigen Gespräch. Und das, was wichtig ist, ich kann mich auf ihn in jeder Situation verlassen. Und das Dritte ist, ich darf in diesem lebendigen Gespräch mit meinem Vater jetzt hier tatsächlich ganz praktisch werden. Es soll quasi mein Leben beeinflussen und für andere sichtbar sein. Mein Mitmensch darf von dieser Begleitung profitieren. So wird das Vaterunser, denke ich, auch ein ganz heilliches Gespräch. Und dieses Gespräch ist dann etwas, was dann nachher auch andere positiv bewegt. Und ich denke, das ist auch gerade wichtig in unserer heutigen Gesellschaft, dass andere Menschen merken, dass wir als die Nachfolger Gottes, die Nachfolger des lebendigen Gottes wirklich auch das auch zeigen dürfen, Ihr dürft es zeigen, ihr dürft euch vom Heiligen Geist führen lassen, ihr dürft euch auch die richtigen Worte dann in dieser Situation schenken lassen. Ich möchte kurz mit uns beten.